D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Aha, welcher Marcel bist du denn? Fragt der Kioskbesitzer in Herne. Und nachdem er auf einem Tablet das Fahndungsfoto vergleicht mit dem Typen, der da vor ihm steht, ist klar, es ist der mutmaßliche Kindermörder Marcel H., der da gestern Abend in seinen Laden gekommen ist. Seit der Festnahme ist viel passiert. Verhör, die Untersuchung der Wohnung, in der es gebrannt hat, eine weitere Leiche und viele Aussagen.
So wie wir von ihm selbst erfahren haben, soll Motiv dieser Tat Absage der Bundeswehr gewesen sein, wo er gerne dienen wollte. Auch ergebnislose Bewerbungen, aber vor allem auch den mit dem Umzug verbundenen Verlust des Internetzuganges. Er selbst bezeichnet sich als Computer- und spielsüchtig.
Wir schalten gleich nach Dortmund, wo die Ermittler heute Nachmittag eine Pressekonferenz gegeben haben. Außerdem Thema heute Abend bei uns. Pascal, diese Smart Meter, die digitalen Stromableser, die machen scheinbar Probleme.
Ja, Forscher in den Niederlanden haben jetzt einen extremen Ausreißer gefunden. Der hat einfach mal so ungefähr 600% mehr Stromverbrauch gemessen.
Oh Gott.
Muss nicht immer so schlimm kommen.
Gleich mehr dazu, die Redaktionskonferenz am Freitag, 10. März. Mit im Studio ist Pascal Fischer.
Hallo.
Am Mikrofon Ralf Günther, hallo.
D-Radio Wissen.
Der sitzt im Vernehmungszimmer und er, Zitat, diktiert den Kollegen. Eiskalt, hat der Leiter der Mordkommission Klaus-Peter Lipphaus gesagt. Marcel H. redet über das, was in den vergangenen Tagen wohl passiert ist. Offenbar redet er wie ein Wasserfall und die Polizei hat wenig Zweifel an seinen Aussagen. Vor 2 Stunden haben Staatsanwaltschaft und Polizei Bochum und Dortmund eine Pressekonferenz gegeben. Alle Beteiligten waren erschüttert von dem, was sie in den vergangenen Tagen erlebt haben, aber auch erleichtert, dass Marcel H. sich gestern der Polizei in Herne gestellt hat. Vorher wurde massiv nach ihm gefahndet, weil er mutmaßlich einen kleinen Jungen aus dem Nachbarhaus bei sich in den Keller gelockt und erstochen haben soll. Im Anschluss gab es Selfies mit sich und der Leiche, die wurden ins Netz gestellt und da war dann wirklich wahnsinnig viel Material plötzlich aufgetaucht, das angeblich von ihm stammt. So Sprachnachrichten, Bilder, Texte. Jetzt stellt sich die Frage, was stammt tatsächlich von ihm und was nicht? Also was ist wirklich passiert und an welcher Stelle hat die Geschichte eine Eigendynamik entwickelt? Daniel Kuhr ist für uns in Dortmund, war auch heute bei der Pressekonferenz. Was ist bisher bekannt, Daniel? Was hat Marcel H. bisher ausgesagt?
Also im Wesentlichen muss man sagen, er hat beide Morde, von denen man weiß, nämlich den Mord an dem 9-Jährigen und an dem 22-Jährigen, die hat er beide gestanden. Er wird ja seit vergangener Nacht verhört, gestern Abend festgenommen worden und in der Nacht gab es dann schon die ersten Verhöre und er hat sich, so wie es jetzt auch beschrieben war, da die ganze Zeit halt auch sehr ausführlich, sehr ruhig, sehr kühl geäußert. Diktiert, ja, das Wort haben die Ermittler halt auch gesagt. Man merkt ihnen im Übrigen auch an, wie sehr sie sozusagen halt auch ergriffen sind dadurch, wie er, dieser junge Mann, das den Ermittlern alles erzählt, eben halt in dieser Kühle. Und sie sagen alle, sie machen so lange schon Polizei und Ermittlungsarbeit, aber ja, mit A, diesen Taten, wie sie ausgeführt wurden und auch B, mit dieser Art und Weise, wie dieser junge Mann sich da verhält, das haben sie so auch noch nicht erlebt.
Nachdem Marcel H. sich gestellt hat gestern Abend, hat er von einer Wohnung gesprochen, die er in Brand gesteckt haben soll. Dort hat die Polizei eine männliche Leiche gefunden. Ist die Identität dieses Mannes inzwischen bekannt und wie ist er gestorben?
Also man weiß, dass es sich um diesen 22-Jährigen handelt. Über ihn wurde heute noch nicht allzu viel bekannt gegeben. Man weiß, dass es ebenso wie Marcel H. offensichtlich auch jemand war, der eher Einzelgänger war. Und beide kannten sich durch ihre Zeit, die sie zusammen am Berufskolleg verbracht haben. Sie waren wohl offensichtlich nicht unbedingt Freunde, aber sie hatten anscheinend gleiche Interessen. Und am Montagabend, nachdem Marcel H. den Mord an dem 9-jährigen Jungen begangen hat, ist er offensichtlich zu dem 22-Jährigen gegangen, um dort ja für ein paar Tage bleiben zu wollen. Er hat ihm eine Geschichte aufgetischt, dass er aus bestimmten Gründen dort bleiben wollte. Die beiden hatten zusammen Computer gespielt und am nächsten Morgen hat dann sein späteres Opfer festgestellt, dass nach Marcel H. gesucht wird im Zusammenhang mit dem Mord an dem 9-Jährigen. Was dann Marcel H. dazu ja, führte, sein späteres Opfer dann halt umzubringen. Sehr kaltblütig mit 68 Messerstichen. Ja, und er hat dann noch mal mehrere Tage dann auch mit seinem toten Opfer in der Wohnung zugebracht, bis er sich gestern dann stellte.
2 brutale Morde mit Messern. Weiß die Polizei schon was über das Motiv?
Ja, das ist die Vorgeschichte, die Marcel H. da den Ermittlern erzählt hat, die auch, ja, nennen wir es mal eine besondere ist. Marcel H. gab an, dass er eigentlich Frust hatte, weil er zur Bundeswehr wollte und dort abgelehnt wurde. Dann kam hinzu, dass er umgezogen ist in eine neue Wohnung, wo er kurzzeitig kein Internet hatte, und er bezeichnet sich als Internet-Junkie und Internetsüchtig. Diese beiden Faktoren hatten ihn dann dazu gebracht, dass er seinem Leben ein Ende setzen wollte, dass er sich umbringen wollte. Es gab dann zwei Suizidversuche, die misslangen, und dann, ja, hat er gewissermaßen seinen Willen umgepolt, indem er halt gesagt hatte, jetzt bringe ich andere Leute um, um A aufzufallen und um B ins Gefängnis zu kommen durch diese Straftaten. Das tat er dann zuerst an einem kleinen Jungen, den er dann wirklich, ja, willkürlich aussuchte. Er klingelte an der Nachbarstür halt an, und der Junge öffnete ihm die Tür. Marcel H. gab an, dass er Hilfe bräuchte beim Leitertragen. Ja, und unter diesem Vorwand hat er dann den kleinen Jungen in den Keller gelockt, wo er ihn dann später dann auch umgebracht hatte.
Eine Sache hat ja sehr verwirrt. Er oder jemand, der sich als Marcel H. ausgegeben hat, hat im Internet von einer Frau gesprochen, die er angeblich umgebracht hat. Was ist an dieser Geschichte dran?
Ja, das scheint sich ich nenne es jetzt mal, ein Missverständnis zu handeln. Die Ermittler haben versucht, das so gut wie möglich nach dem jetzigen Erkenntnisstand aufzudröseln. Es gab da Fotos, die im Netz kursierten, die halt diese Frau zeigen sollten. Diese Frau war aber letztendlich nicht die Frau oder eine Frau, sondern es war letztendlich offensichtlich der 22-Jährige, der da umgebracht wurde. Und es mag dann auch durch andere Einträge, die dann nicht von Marcel H. geführt wurden, dann halt dazu geführt haben, dass der Eindruck entstanden hat, dass es ein zweites Opfer, nämlich eben eine Frau, gegeben hat. Aber de facto gehen die Ermittler jetzt davon aus, dass es, wenn man das so sagen kann, ein Missverständnis war und dass das zweite Opfer eben halt auf diesen Fotos zu sehen war und eben keine Frau.
War es das jetzt, oder wie geht es jetzt weiter, wenn wir in den nächsten Tagen noch weitere Ermittlungsergebnisse hören?
Dazu hat sich jetzt heute weder Staatsanwaltschaft noch Polizei geäußert. Klar ist halt, dass noch ganz, ganz viele Fragen halt offen sind, auch wenn jetzt Motive genannt worden sind und auch in etwa der Ablauf klar war. Aber die Ermittler haben natürlich noch viele Fragen und viele, ganz offensichtlich, wir haben das eben an dem Beispiel mit dem Foto gemerkt, viele drehen sich auch darum, wie diese Netzaktivitäten von Marcel H. oder eben von anderen drumherum halt zustande gekommen sind. Da gibt es noch vieles aufzudröseln, und natürlich gibt es auch noch Details, die man dann auch an Tatorten noch mal klären möchte. Also da wird sicherlich noch vieles an Fragen offen sein, und natürlich geht es auch dann noch um die Frage, ist Marcel H. tatsächlich auch schuldfähig, ist er zurechnungsfähig? Das wird natürlich jetzt auch noch mal in der nächsten Zeit im Vordergrund stehen, das herauszufinden.
Daniel Kur in Dortmund. Dort haben Polizei und Staatsanwaltschaft erste Ergebnisse aus der Befragung des mutmaßlichen Kindermörders Marcel H. bekannt gegeben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
US-Präsident Trump hat erst kürzlich per Dekret verordnet, dass Transgender-Menschen an öffentlichen Schulen nicht mehr auf Klos ihrer Wahl gehen können. Die Regelung, die hatte Herr Obama gerade erst eingeführt, und Trump sofort wieder einkassiert. Es wird eng für die Rechte der LGBT-Community unter Trump. Dabei belegen Zahlen, erst in den vergangenen Jahren haben sich sehr viel mehr Menschen getraut, ihre Rechte auszuschöpfen. Zum Beispiel in New York. Was sind da die Zahlen, Pascal?
Ja, seit Anfang 2015 haben mehr als 730 Menschen auf ihrer Geburtsurkunde dort ihr Geschlecht ändern lassen. Das hat das New Yorker Gesundheitsamt mitgeteilt. 55% von männlich zu weiblich, der Rest natürlich dann in die andere Richtung sozusagen. Darunter waren auch 41 Minderjährige, die haben das natürlich mit Erlaubnis der Eltern gemacht. Ne? Und das ist schon eine krasse Steigerung. Vor 2014 haben das mal gerade 20 Leute beantragt.
Warum waren es damals so wenige?
Ja, man hat einfach die Bestimmungen gelockert. Damals musstest du dich noch operieren lassen und das dann nachweisen, um dir überhaupt ein anderes Geschlecht eintragen zu lassen. Jetzt reicht eine Erklärung vom Arzt oder Psychologen, unter Eid allerdings von diesem Arzt oder Psychologen. Und dann schon kannst du so einen Antrag stellen.
Viel mehr Menschen haben sich 2015 in New York ein anderes Geschlecht eintragen lassen. Symptom für eine neue liberale Politik in New York. Aber fraglich, ob das unter Trump so bleiben wird.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist heute zu Besuch bei seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Eigentlich war das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei in der vergangenen Zeit nicht ganz so super. Im November 2015, da hatte die türkische Armee ein russisches Kampfflugzeug an der Grenze zu Syrien abgeschossen. Russland hatte daraufhin Sanktionen gegen die Türkei verhängt und beispielsweise keinen Blumenkohl und keine Nelken und keine Tomaten mehr aus der Türkei ins Land gelassen. Türkische Tomaten wird es in Russland auch weiterhin nicht geben, aber viele andere Obst- und Gemüsesorten aus der Türkei dürfen seit heute wieder nach Russland importiert werden. Gott sei Dank. Die Radiowissen-Korrespondent Thielko Gries in Moskau. Sind die aufgehobenen Einfuhrverbote eine Art Freundschaftsangebot der Russen an die Türken?
Kann man sagen, ja. Also man kann aus den, es geht um Zwiebeln zum Beispiel, um Schalotten, um Zitrusfrüchte, Blumenkohl, Brokkoli und Salz. So, da kann man ja schon mal irgendwie ein Essen draus machen.
Das stimmt.
Und also oder auch mehrere. Das sind zum Teil, also was die Zitrusfrüchte vor allem betrifft, sind es Produkte, die Russland selber nicht herstellt. Beim Blumenkohl und beim Brokkoli ist das nicht so. Ja, und das ist, das sind Zweige der türkischen Wirtschaft, die für die Türkei wichtig sind. Und da gab es bis jetzt eben, du hast es gesagt, seit Anfang 2016 keine Einfuhren nach Russland. Das hat dem gemeinsamen Handel ganz schön wehgetan. Der ist richtig eingestürzt. Um ein Drittel ist das gemeinsame Handelsvolumen zusammengeklappt innerhalb eines Jahres.
Da bleibt natürlich die große Frage, warum weiterhin keine türkischen Tomaten?
Ja, gute Frage. Das fand ich auch wirklich kurios. Ich habe zwei Erklärungen dafür. Das eine ist, eine Erklärung könnte sein, türkische Tomaten sind vom Umfang her natürlich ein ganz wichtiges Handelsgut. Und da könnte es vielleicht sein, dass der Kreml Ankara dann doch nicht so weit entgegenkommen will. Und es gibt noch eine andere Erklärung, die ganz interessant ist. Es gibt in Russland natürlich auch die Möglichkeit, Gewächshäuser zu bauen. Und auch zu beheizen. Gas ist billig, Energie ist ohnehin billig. Und nach den Sanktionen gegen die Türkei, aber auch nach den Landwirtschaftssanktionen Russlands gegen die Europäische Union, auch aus dem Süden Europas, kamen ja mal Tomaten, haben etliche russische Bauern angefangen, selber Gewächshäuser zu bauen und Tomaten darin zu züchten und anzubauen. So eine Investition, die muss sich erstmal lohnen. Wenn man jetzt die Grenzen wieder aufmacht und die ganzen günstigen und guten Tomaten kommen aus der Türkei wieder nach Russland hinein, dann lohnen sich die Investitionen nicht. Also das ist vielleicht auch ein Stückchen Protektionismus, betrieben wird.
Jetzt haben sich die beiden getroffen heute, Erdogan und Putin. Wie haben sie auf dich gewirkt?
Also das Setting war außerordentlich festlich. Also man muss dazu wissen, im Kreml gibt es außerordentlich prunkvolle Säle und so war das Setting dann eben auch. Sehr viel Gold, sehr viel Schmuck, sehr viel Glitzer. Erdogan ist gefeiert worden hier in den staatlichen oder staatsnahen Medien. Das ging gestern schon los und heute auch. Im Gegenzug hat man auch keinerlei kritische Fragen gestellt. Also was in der Türkei passiert in Richtung Pressefreiheit, Drangsalierung, der Opposition, all das, das hat heute überhaupt keine Rolle gespielt. Putin hat nette Worte gefunden, von Erdogan immer als seinem lieben Freund gesprochen. Also das war eine männerfreundschaftliche Atmosphäre. Die beiden sind sich nicht um den Hals gefallen, so nur auch nicht. Aber es war auch nicht ganz kühl, nein.
Wie wollen Sie in Zukunft miteinander umgehen?
Ja, das frage ich mich auch, ehrlich gesagt, denn wichtige Fragen sind offen geblieben. Also wir haben zu Syrien, wo beide ja Krieg mitführen, also die Türkei im Norden der Türkei, die Türkei im Norden Syriens und Russland mit seiner Luftwaffe.
Dazu haben wir wenig gehört.
Es wird ja verhandelt über die neue Ordnung, das neue Syrien, sowohl in Kasachstan als auch demnächst wieder in Genf. Und die Türkei und Russland sind da sozusagen mit Garantiemächte und beide haben Konflikte nach wie vor. Also die Türkei will eigentlich den Assad in Damaskus möglichst schnell loswerden und das wiederum ist aber einer der besten Verbündeten Russlands. Wie löst man das? Dazu haben wir heute nichts gehört. Also wir wissen nur, die müssen miteinander klarkommen, weil sie beide Interessen in Syrien haben und das ist ihnen beiden wichtig, aber gelöst haben sie es heute nicht.
Erdogan zu Besuch bei Putin. Thielko Gries war das mit den Infos aus Moskau. Wir entschuldigen die Leitungsprobleme, ausgerechnet als es um Syrien ging. Nicht, dass da jemand an der Leitung rumgeschraubt hat. Aber so ist Live-Radio hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Smart Meter. Intelligente Strommessgeräte, die sollen uns allen zu Hause ab 2023 das Zählerablesen abnehmen. Großnutzern wie Unternehmen sogar schon ab diesem Jahr, bei uns folgt das erst noch. Das ist Teil der Energiewende. Intelligent Strommessen, Kapazitäten verwalten im Netz. Jetzt ein ziemlicher Dämpfer. Niederländische Forscher haben herausgefunden, dass Smart Meter schon mal ziemlich stark daneben liegen. Die Ergebnisse haben sie im Electromagnetic Compatibility Magazine veröffentlicht. veröffentlicht. Schockierend, einige dieser Smart Meter, die haben einen 6-mal so hohen Stromverbrauch angegeben, also gemessen. Pascal, wie haben die Forscher das rausgefunden?
Ja, die Forscher um CSKA von der Fachhochschule Amsterdam, die haben sozusagen das Stromnetz eines Haushalts nachgebaut. Also die haben ein paar normale Verbrauchsgeräte in einen Stromkreis gehängt, Lampen, Haushaltsgeräte, was bei dir eben so rumstehen würde. Und dann haben sie gemessen, einmal mit alten Zählern, die mit den Scheiben, ne, mit diesen roten Markierungen, die sich immer drehen, und mit neun Smart Metern. Und dann haben sie halt verglichen. Krassestes Beispiel war also wirklich 582% zu viel gemessen, erzählt C's Kaya.
Das war eine einzige Ausnahme. Einige weitere Geräte maßen 200% zu viel, ein paar andere 30% zu wenig. Die hätte ich natürlich auch gerne bei mir zu Hause.
Ja, also insgesamt aber eher zu viel als zu wenig wurde gemessen.
Warum klappt das mit dem digitalen Messen nicht?
Da gibt's viele Gründe. Die Stromverbrauchsgeräte, ne, die sind so klug und schnell geworden, erklärt CSKA.
Nach 2006 hat man viele energieeffiziente Produkte hergestellt. LED-Lampen, Energiesparlampen, Adapter für Telefone oder Laptops. Sie nutzen Schaltnetzteile. 10-20% der Zeit verbrauchen die Strom, den Rest der Zeit nicht.
Na, und dann ist eben das Motto schlimmer durch dimmer. Ne? Wenn du die nämlich noch vor Energiesparlampen hängst, dann kriegt das Smart Meter so richtig Probleme.
Gut, kann man dann die Stromzähler nicht einfach aufrüsten und hochtunen?
Ja, theoretisch kannst du das. Bauen könnte man natürlich alles Mögliche, argumentiert CSKA. Ja, aber eigentlich sollen die Zähler ja auch Grenzen haben.
Sie sollen nur 3 Watt Höchstleistung aus dem Stromnetz beziehen. Solche Geräte haben eine zu geringe Sample Rate beim Messen. Sie reicht nicht aus, um den Stromverbrauch eines schnellen Computers exakt zu messen. Dafür bräuchte ein Zähler mehr Energie als 3 Watt.
Ja, ich habe auch die Verbraucherzentrale Düsseldorf angerufen und dort hat mir Utz Späth erklärt, das könnte dann den Stromverbrauch in die Höhe treiben, so ein super Smart Meter, und dann kann das den einzelnen Haushalt und deinem Girokonto zwar egal sein, denn das Smart Meter soll seinen eigenen Verbrauch rausrechnen, also abziehen, aber es widerspricht natürlich alles den Zielen einer Energiewende, ne, mit weniger Verschwendung und so weiter. Bislang verbrauchen diese Smart Meter, diese klugen Dinger, verblüffenderweise ein bisschen weniger. Im Versuch in Holland waren bestimmte Geräte schuld, für die Technikfreaks jetzt, die mit Rogowski-Spulen, die mit Hall-Sensoren waren okay. Insgesamt waren das aber alles Geräte, die zwischen 2004 und 2014 produziert worden sind.
Die Studie kommt aus den Niederlanden. Ist das einfach auf Deutschland übertragbar?
Ja, sagt CSKA.
Das ist ein weltweites Problem. Die Standards werden weltweit festgelegt. Sie gelten für die EU, für Australien, Kanada und die USA.
Ja, Moment. Nein, sagt die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig in einem Statement, und sie warnt vor Panikmache. Ähnliche Probleme hätte eine schwedische Studie schon 2010 bemerkt. Daraufhin seien bis 2012 die Zählernormen in der EU überarbeitet worden. Der niederländische Versuch sei unter Laborbedingungen entstanden. Das sei nicht das Gleiche wie so im Alltag. Und im Alltag zählten ja auch längere Zeiträume. Das hat man da offensichtlich nicht gemacht. Den holländischen Behörden sei die Studie seit einem Jahr schon bekannt, und hätte es da wirklich Probleme gegeben, dann hätten die doch was unternommen, argumentiert man in Braunschweig. Ansonsten ist man einfach dabei, in Braunschweig sich die Ergebnisse mal genauer anzusehen.
Trotzdem, wenn ich jetzt demnächst so einen Smart Meter hätte in der Wohnung oder im Keller und der zickt, wie merke ich das?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Du kannst deinen Smart Meter natürlich untersuchen lassen. Wenn das Ding jetzt aber den geltenden Standards genügt, dann wird man am Gerät erstmal keinen Fehler feststellen und sagen, du hast zu viel verbraucht. Im Zweifelsfall hilft also nur der Vergleich zum Verbrauch im vergangenen Jahr. Ausreißer von 600%, die siehst du sicher, klar. Aber bei 5%, tja, da kann man sich dann streiten.
Neue Smart Meter, die könnten bis zu 600% zu viel Stromverbrauch angeben gegenüber den alten Messgeräten, sagt eine Studie aus den Niederlanden. Infos waren das von Pascal Fischer in die Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn ich mich am Hals kratze, könnt ihr auch sehen, wir haben ein kleines GIF bei uns im Netz auf unserer Facebook-Seite. Kratzen ist ansteckend. Bei Mäusen. Ich liebe ja solche Studien, ne? Chinesische Forscher haben herausgefunden, dass sich Mäuse vom Kratzen anstecken lassen. Wenn sie eine andere Maus sehen, die sich ständig kratzt, dann kratzen sie sich dann irgendwann auch. Was Mäuse können, das können wir natürlich auch schon lange. Auch bei uns Menschen juckt es plötzlich und wir kratzen uns, wenn andere es tun. Das liegt wahrscheinlich an den sogenannten Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Johannes Döbbelt hat es ausprobiert und hat versucht, andere mit seinem Kratzen zu infizieren.
Auch ich bin ein Nachkratzopfer. Schon wenn ich dieses Geräusch höre, juckt es los. Am Arm, auf der Kopfhaut, an der Nase. Und bei euch so? Die Wissenschaft sagt, Kratzen steckt an. Auch wenn wir anderen Menschen beim Kratzen zugucken. So wie beim Gähnen. Probieren wir das doch mal aus. Ich mache eine Umfrage auf der Straße.
Wenn das Verpflichtungen sind, die sie vorher eingegangen sind, dann müssen die auch eingehalten werden.
Angeblich geht es bei meiner Umfrage um den Brexit. Ob die Briten jetzt noch weiterhin viele Milliarden an die EU zahlen sollten oder nicht.
Ich meine, ansonsten könnte man also ja
denke, auf internationale
Während ich nicht so richtig interessiert zuhöre, kratze ich mich. An der Nase, am Kinn und immer wieder am Hals. Und das richtig oft. Ist dir was aufgefallen, was ich gerade gemacht habe, während du geantwortet hast?
Nee.
Du hast zugehört.
Keine Ahnung, an deinen Ohren rumgefummelt, an dem Mikrofon, ich weiß es nicht.
Niemand hat das ständige Kratzen bemerkt und leider hat sich auch keiner von meinem Kratzen anstecken lassen. Könnte natürlich daran liegen, dass die Leute sich mit dem Mikrofon vor der Nase eher aufs Sprechen konzentrierten oder auch eine Kippe, ihr Smartphone oder einen Kaffeebecher in der Hand hatten. Neuer Versuch. Ich verstecke das Mikro in meiner Jackentasche und gehe in einen Kiosk.
Hallo.
Ich stelle mich vor die Ladentheke und tue so, als wenn ich noch überlegen muss, was ich kaufe. Dabei kratze ich mir ziemlich exzessiv am Hals rum und bestelle einen Cappuccino. Und dann endlich klappt's. Deria, die Verkäuferin, kratzt sich an der gleichen Stelle.
Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Erst im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich mich an einer Stelle gekratzt habe, an der ich mich eigentlich gar nicht kratzen musste. Direkt unterm Hals.
Ist sogar noch ein bisschen rot da, die Haut, glaube ich, bei dir gerade.
Sieht man, ne? Ja, das sieht man. Ich glaube, ich habe es einfach wirklich nur nachgemacht. Unbewusst. Ich habe eigentlich gar keinen Blickkontakt aufgebaut, weil ich mich am Unterhalten war, aber trotzdem war es ansteckend.
Das Kratzen ansteckt, haben Forscher schon in mehreren Studien gezeigt. Zum Beispiel der Psychologe Henning Holle von der University of Hull in England. Er hat Probanden Videos vorgespielt, in denen sich Menschen immer wieder kratzten. 60% der Probanden ließ sich anstecken. Plötzlich juckte es öfter und sie kratzten sich ebenfalls.
Was auch sehr interessant war, wenn wir uns die Hirnaktivität angeschaut haben, in Reaktion auf diese Stimuli, dass wir die gleichen Hirnareale aktiviert finden, die sich auch zeigen für einen physikalischen Juckreiz, also zum Beispiel für einen Mückenstich.
Das Gehirn unterscheidet demnach also nicht zwischen einem echten physikalischen Juckreiz auf der Haut und einem angesteckten Jucken. Besonders anfällig fürs Anstecken lassen sind laut der Studie Menschen, die emotional labil sind, also die zum Beispiel schnell reizbar, launisch, traurig oder ängstlich sind. Besonders empathische Menschen waren dagegen nicht anfälliger als andere für das ansteckende Jucken. Nur, wo kommt das Ganze eigentlich her? Warum lassen wir uns so leicht anstecken?
Eine Möglichkeit sind die Spiegelneuronen.
Spiegelneuronen sind besondere Nervenzellen in unserem Gehirn. Die Wissenschaft weiß noch nicht viel über sie, aber die Annahme ist, wenn wir einen anderen Menschen bei einer bestimmten Handlung, zum Beispiel beim Kratzen, betrachten, sorgen unsere Spiegelneuronen dafür, dass wir diese Handlung nachmachen, sie also spiegeln.
Wenn wir jemand anders sich kratzen sehen, dann sind automatisch unsere Spiegelneuronen aktiv und die simulieren diese Kratzbewegung. Und quasi als Nebenprodukt dieses Simulationsprozesses kommt diese Wahrnehmung, oh, jetzt fühle ich auch einen Juckreiz selbst.
Spiegelneuronen werden auch für anderes ansteckendes Verhalten verantwortlich gemacht, zum Beispiel fürs Lachen oder fürs Gähnen. Für das ansteckende Kratzen gibt es aber auch noch eine andere mögliche Erklärung, sagt Henning Holle.
Dass das Beobachten von dieser Kratzbewegung mehr generell einen unangenehmen affektiven Zustand in uns hervorruft. Und was machen wir, wenn wir uns unangenehm fühlen? Wir machen mehr von diesen Selbstberührungen und unter Umständen auch mehr Kratzbewegung.
Sicher ist, wir lassen uns von anderen beeinflussen, fühlen nach oder machen nach. Und das beschränkt sich offenbar nicht nur aufs Kratzen, Lachen oder Gähnen.
Wenn ich irgendjemanden sehe, der sich zum Beispiel räuspert, dann fühle ich auch mal nach, ob ich irgendwas im Hals habe oder fange auch an, mich zu räuspern. So, ich kenne das schon.
Doch, das mache ich schon ganz gerne. So den Bart mal kraulen oder so, wenn andere das machen.
Wenn jemand in meiner Anwesenheit eine Zigarette anzündet, habe ich so das Gefühl, ich muss jetzt direkt auch eine anmachen, obwohl ich nicht mal das Bedürfnis dazu habe. Sobald ich das sehe, dass eine Zigarette angezündet wird, hole ich meine Tasche raus und die Zigarette auch.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute startet hier bei uns im Funkhaus am Raderberggürtel in Köln der Kölner Kongress 2017. Das Thema ist Erzählen in den Medien. Es geht natürlich insbesondere um ja, so Hörkino, das mitreißt wie ein Film. Ja, Serienpodcasts, die süchtig machen, wie sonst vielleicht nur Game of Thrones oder House of Cards oder Homeland. Diskussionen und Workshops bis morgen Abend das Ganze. Deshalb haben wir euch auf Facebook mal gefragt, könnt ihr eigentlich Podcasts empfehlen? Irgendwelche? Und die klare Antwort ist ja, Pascal, ne?
Ja, User Hans Schmidt, der hat gleich einiges rausgehauen. Mystery-Podcasts wie The Message empfiehlt er. Da empfängt eine Hörerin Alien-Botschaften. Eine ähnliche Stimmung gibt's bei Welcome to Night Vale und Alice Isn't Dead. Also ganz kurz gesagt, eine Truckerin unter anderem in Verschwörungen reingezogen. Oder Comedy-Formate empfiehlt er wie The Thrilling Adventure Hour. Da gibt's absurde, zwar abgeschlossene Abenteuergeschichten, aber manchmal eben doch sowas wie Leitmotive über die Folgen hinweg. Dann noch The Magic Tavern, da fällt jemand in ein schwarzes Loch hinter einem Burger King. Daniel Sonnenwald empfiehlt Star Wars The Radio Drama auch in 13 Folgen auf Jedipedia zu ergoogeln.
Die Tipps, die wir da bekommen haben, die kann man gar nicht alle aufzählen. Das ist echt super, ja, was die DRD-Wissen-Hörer alles empfehlen. Ziemliche Konkurrenz für unsere Formate, die wir ja auch haben. Mögen die Menschen auch was bei uns?
Ja, unsere Storytelling-Sendung 100 nennt Lisa Kasten, sehr charmant, meine Schokolade für die Ohren. Und Liz Karin, die hört einfach gerne eine Stunde History.
Dankeschön, höre ich beide auch sehr, sehr gerne. Was höre ich denn noch so? Also so Storytelling, wenn sich Menschen Geschichten erzählen, vielleicht eher was. Kollegen vom SWR 3, Anke Engelke zusammen mit Christian Thees erzählen sich jeden Tag ihr Geschichtchen des Tages. Heißt, wie war der Tag, Liebling, höre ich als Podcast. Wie war der Tag, Liebling? Oder wie ist der Tag, Liebling? Und natürlich Fest und Flauschig, aber das ist ja kein Storytelling-Format. Böhmi und Schulz.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
2008 hat das schon mal getan. 2014 ebenfalls der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der tritt im Wahlkampf gerne in Deutschland auf. Es gibt eben viele Doppelstaatler hier in Deutschland und die will er natürlich auch erreichen. Im März könnte es wieder soweit sein, aber es ist ja die Frage, dürfen ausländische Politiker in Deutschland überhaupt Wahlkampf machen? Kann ein Versammlungsverbot ausgesprochen werden? Das klären wir jetzt mit Max Bauer aus der ARD-Redaktion Recht und Justiz. Max, eigentlich hat das Bundesverfassungsgericht heute über eine Beschwerde entschieden. Da hatte jemand, eine Privatperson war das, gegen den Auftritt eines türkischen Regierungsmitglieds in Deutschland geklagt. Diese Klage, die wurde abgewiesen. Aber, und jetzt kommt's, bei der Begründung wurde es plötzlich spannend. Erklär mal den Fall.
Ja, die Begründung ist eigentlich relativ kurz und juristisch auch ziemlich unspektakulär. Die Richter sagen ganz einfach, der Kläger war selbst nicht nachteilig betroffen davon, dass eben der türkische Ministerpräsident Yildirim in Oberhausen reden durfte. Das heißt, es ist kein persönliches Recht durch diesen Auftritt verletzt. Ganz wichtig an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist aber etwas ganz anderes, nämlich die Richter haben eine Passage in ihre Entscheidung geschrieben, die eigentlich gar nicht unbedingt nötig war, um den Fall zu entscheiden. Nämlich, sie sagen, die Bundesregierung hat das Recht, die Einreise ausländischer Regierungspolitiker zu unterbinden. Das heißt, ganz wesentlich, es gibt keinen Anspruch von türkischen Politikern, hier einzureisen. Und eine solche Einreise hängt immer ab von der Zustimmung der Bundesregierung. Entweder ausdrücklich oder durch stillschweigende Duldung. Und damit gibt es eben die Möglichkeit, außenpolitisch gegen solche Auftritte wirklich was zu machen.
Ausländische Regierungsvertreter, die können also sich nicht einfach auf die Versammlungsfreiheit berufen.
Ja, genau so ist es. Das Bundesverfassungsgericht sagt ganz eindeutig, wenn die ausländischen Regierungsvertreter in amtlicher Eigenschaft, wie die Verfassungsrichter sagen, da sind und unter Inanspruchnahme ihrer Amtsautorität, dann sind sie eben nicht privat hier und können sich auch nicht auf Grundrechte berufen.
Wie ist denn das, wenn ein Obama hier bei uns zu Gast ist und eine Rede hält und er ist aber auch gleichzeitig zu Hause in den USA im Wahlkampf? Ist das dann auch nur toleriert?
Eigentlich schon, ja. Also es geht wirklich um die Ebene Außenpolitik und da geht es um das Verhältnis von gleich souveränen Staaten und da wird auf dieser Ebene sozusagen das geduldet. Es hängt ab von der Zustimmung der Bundesregierung. Das sagen heute die Verfassungsrichter ganz klar.
Und wenn Deutschland also ausländischen Staatsgästen den Wahlkampf in Deutschland verbieten möchte, auf was müssen sie sich dann berufen?
Also es gibt da eigentlich sozusagen keine rechtliche Begründungslast, aber natürlich hohe politische Hürden. Denn so ein Auftrittsverbot, das ist natürlich dann eigentlich immer eine außenpolitische Sanktion. Und die kann dann natürlich auch mit der außenpolitischen Sanktion eines anderen Landes beantwortet werden. Das heißt, man würde durch solche Verbote natürlich die Eskalationsspirale anheizen. Und mit der Türkei ist das ja gerade wirklich eine schwierige Sache. Ich glaube, die Bundesregierung hat eher die Strategie, dass sie da Luft rausnehmen möchte und eigentlich eher die Auftritte dulden möchte, damit eben das Verhältnis zur Türkei nicht noch mehr belastet ist. Denn die Türkei wird gebraucht in vielerlei Hinsicht außenpolitisch.
Wird da deswegen so rumgedruckst und irgendwelche anderen Vorwände gesucht? Weil in gar genau Köln, Hamburg, da wurden ja die Auftritte verboten mit Argumenten wie Raum- oder Parkplatzmangel. Wie werden solche Einschränkungen rechtlich bewertet?
Ja, das ist schon so jetzt. Also dadurch, dass die Bundesregierung eben sagt, sie möchte außenpolitisch nichts gegen solche Auftritte von türkischen Regierungsmitgliedern machen, liegt der Ball dann wieder im Spielfeld der Kommunen, der Städte und der Länder. Das heißt, man muss dann wirklich auf versammlungsrechtlicher Ebene die ganze Sache behandeln. Und versammlungsrechtlich ist es natürlich so, man kann eine Versammlung eigentlich wirklich nur verbieten, wenn von einer solchen Versammlung wirklich eine Gefahr ausgeht. Das heißt, wenn Randale drohen oder wirklich weitere Straftaten, nur dann kann eine Versammlung verboten werden. Und das Verbot ist im Versammlungsrecht ja auch eigentlich nur das letzte Mittel. Es muss eigentlich vorher Auflagen geben, die eben mildere Mittel gegenüber dem Verbot sind. Und deshalb ist ein Verbot ganz schwierig auf der kommunalen und Landesebene.
Max Bauer aus der ARD-Redaktion Recht und Justiz über ausländische Politiker, die in Deutschland Wahlkampf machen wollen. In D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Die Faszination von Leonardo da Vincis Mona Lisa geht von ihrer Aura aus. Und dabei spielt das Lächeln eine große Rolle. Freiburger Wahrnehmungsforscher haben die Mimik der Dame auf dem weltberühmten Ölgemälde aus dem 16. Jahrhundert nochmal untersucht und festgestellt. Egal wie man die Mundwinkel manipuliert, auf dem Original von Da Vinci wird die mutmaßliche Florentinerin am häufigsten als glücklich eingeschätzt. Die Forscher hatten Testpersonen das Original und 8 Mona Lisa-Varianten vorgelegt. Einige hatten minimal hochgezogenere Mundwinkel, die als fröhlicher gelten, andere in Abstufungen heruntergezogenere Mundwinkel, die als trauriger gelten. Heraus kam, dass es bei allen Varianten unterschiedliche Auffassungen darüber gab, ob die Florentinerin nun glücklich wirkt oder nicht. Nur beim Original sagten fast 100%, diese Frau ist glücklich. Die Wahrnehmungsforscher sind überrascht über das klare Ergebnis. Bemerkenswert fanden sie auch, dass die Teilnehmer fröhliche Gesichter schneller identifizierten als traurige. Sie vermuten eine Art Filter für positive Gesichtsausdrücke in unserem Gehirn. Die Berichterstattung über Flüchtlinge aus Afrika weist eklatante Defizite auf. Das ist das Ergebnis einer Studie der Technischen Universität Dortmund und des Vereins Africa Positive. Demnach beleuchten Medien in Deutschland die Hintergründe von Migration zu selten. Obwohl immer mehr Menschen aus Afrika nach Europa kämen, würden hier die Fluchtursachen nicht so differenziert dargestellt, wie etwa bei Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan. In der Studie heißt es weiter, dass Medien in Italien, Frankreich, Griechenland und Großbritannien der Situation in Afrika insgesamt mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Forscher haben die Qualität von 1500 Berichten von führenden Tageszeitungen aus 11 Ländern verglichen. Allen europäischen Medien attestieren die Wissenschaftler eine eurozentristische Perspektive. Für die Berichte aus Deutschland heißt das konkret, in der Hälfte der Artikel über Flüchtlinge aus Afrika wird kein einziges afrikanisches Land genannt. Und nur in jedem 5. Bericht kommt ein afrikanischer Akteur zu Wort. Kratzen ist wie Gähnen. Sehen wir, dass jemand anderes sich kratzt, besteht eine große Chance, dass es auch bei uns anfängt zu jucken. Und dann kratzen wir uns. Jucken wirkt aber nicht nur bei Menschen ansteckend, sondern auch bei Affen und sogar bei Mäusen. Das haben jetzt Forscher aus China festgestellt. Sie haben Mäuse in einen Käfig gesteckt, direkt neben Mäusen mit einem chronischen Juckreiz. Daraufhin kratzen sich die Nachbarmäuse öfter, nachdem sie rübergeguckt hatten. Das Phänomen ließ sich sogar beobachten, wenn die Mäuse lediglich ein Video von kratzenden Mäusen vorgespielt bekamen. Ihre Ergebnisse haben die Forscher im Fachmagazin Science veröffentlicht. Sie haben auch das Gehirn der Mäuse untersucht und festgestellt, kratzten sich Mäuse spontan, waren andere Hirnregionen aktiv, als wenn der Kratzreiz von Artgenossen ausging.
D-Radio Wissen.
Das NPD-Verbotsverfahren, das ist ja vor ein paar Wochen zum zweiten Mal gescheitert. Aber nicht etwa, weil die NPD fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Nein, die Verfassungsrichter haben da eine bemerkenswerte Begründung gefunden, nämlich die NPD ist eindeutig verfassungsfeindlich. Aber sie ist auch gleichzeitig zu unbedeutend, als dass man sie noch mit einem Verbot aufwerten müsste, so das Verfassungsgericht. Daraufhin haben die Bundestagsparteien gesagt, wer verfassungsfeindlich ist, der soll auch kein Geld aus der staatlichen Parteienfinanzierung bekommen. Von der profitiert die NPD natürlich bisher. Heute wurde im Bundestag deshalb eine Neufassung des Gesetzes zur Parteienfinanzierung auf den Weg gebracht, mit dem verfassungsfeindliche Parteien gestrichen werden sollen, also das Geld gestrichen. Man muss ja schließlich nicht seine Feinde mit Geld vollpumpen. Die Gesetzesinitiative, die ging glatt durch und einstimmig durch den Bundesrat. Gudula Geuter hat für uns die Debatte beobachtet. Gudula, was wurde da genau beschlossen?
Beschlossen wurde ein Entwurf und dieser Entwurf soll in den Bundestag eingebracht werden. Das ist also eine Vorentscheidung, ein Zwischenschritt. Das Grundgesetz soll nach diesem Entwurf geändert werden. Die staatliche Parteienfinanzierung soll verfassungsfeindlichen Parteien gestrichen werden können. Dieser Entwurf sagt dazu, wer Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder den Bestand des Staates verfolgt, ist das. Das sind Wendungen, die im Grundgesetz und in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts vorkommen. Kritiker sagen aber, das reicht nicht, das ist zu vage. Auf jeden Fall aber gemeint ist, so wie eben das Bundesverfassungsgericht das jetzt definiert hat, verfassungsfeindliche Parteien. Und wer in diesem Sinn verfassungsfeindlich ist, für den sagt der Entwurf für dieses Gesetz weiter, dass das alles umsetzen soll. Dieses Gesetz sagt auch noch unter anderem, dir bekommt auch keine Steuervorteile mehr. Also es soll erstmal die staatliche Parteienfinanzierung gestrichen werden und dann soll es eben nicht noch die besonderen steuerlichen Zuckerle geben, die es für andere Parteien gibt.
Wer entscheidet dann in Zukunft, ob eine Partei verfassungsfeindlich ist oder nicht? Wer dreht den Geldhahn auf oder zu?
Das ist eine sehr wichtige Frage, denn für die meisten Parteien hat das ähnliche Konsequenzen wie ein Parteiverbot. Der erste Entwurf aus Niedersachsen, also auch dieser Entwurf ist aus dem Land Niedersachsen, der hat gesagt, das entscheidet der Bundestagspräsident. Das hat eine gewisse Logik. Das ist der Teil der Verwaltung, der auch sonst über Geld für Parteien entscheidet. Aber es ist natürlich eben auch nur die Verwaltung und es ist natürlich auch ein potenzieller politischer Konkurrent, weil der Bundestagspräsident ja immer Angehöriger einer der großen Parteien ist. Deshalb gab das viel Kritik. Auch Kritik aus dem Innenausschuss im Bundesrat. Und jetzt gibt es einen neuen geänderten Entwurf. Das ist der, über den jetzt entschieden wurde. Entscheiden soll das Bundesverfassungsgericht. Im Fall der NPD gibt es da jetzt diese Vorentscheidung des Gerichts ja schon. Das hast du ja eben so zusammengefasst. Wenn der Fall nochmal auftreten sollte, also bei anderen Parteien, dann kann man sich das so vorstellen, ein Verfassungsorgan, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung oder alle auf einmal, gehen wieder zum Bundesverfassungsgericht, stellen den Verbotsantrag. Und wenn der nicht durchgeht, weil die Partei eben verfassungsfeindlich, aber unbedeutend ist, dann kann man sagen, gut, dann alternativ drehen wir den Geldhahn zu oder beantragen beim Bundesverfassungsgericht, das zu tun.
So, heute war das ganze Thema im Bundesrat. Entscheidend ist der Bundestag dann am Ende, hast du ja gerade schon gesagt. Wann steht das Gesetz dann da auf der Tagesordnung und wann kommt es durch?
Schauen wir mal. Es hat jetzt erstmal die Bundesregierung mehrere Wochen Zeit, das weiterzuleiten an den Bundestag und der muss das überhaupt nicht auf die Tagesordnung nehmen. Und das ist jetzt offen, ob das geschehen wird oder nicht. Die SPD dringt da sehr drauf. Der Bundesjustizminister Heiko Maas, der ja auch Angehörige der SPD ist, hat sich heute nochmal dafür ausgesprochen, hat gesagt, entsprechende Möglichkeiten sollten wir sehr sorgfältig prüfen. Das ist in dieser Legislaturperiode machbar. Er ist aber innerhalb der Bundesregierung nicht zuständig, sondern das ist das Bundesinnenministerium. Jetzt sagt die SPD, ja, wir warten auf noch einen Vorschlag vom Bundesinnenministerium. Das Innenministerium sagt, wieso Parteienrecht, was auch stimmt im Übrigen. Parteienrecht ist traditionell immer Sache der Fraktionen. Die sollen sich zusammensetzen und auf eine Lösung kommen. Und ob die Union da jetzt konkret in dieser Legislaturperiode nochmal mitmacht, ist offen. Also es kann sein, dass das einfach nur darauf rausläuft, dass sich die verschiedenen Stellen den schwarzen Peter zuschieben und dass in dieser Legislaturperiode nichts mehr passiert, die ja nicht mehr lang ist.
Ja, aber wenn da ein Konsens da ist, eigentlich wollen das alle. Wir wollen das auch. Ich will mit meinen Steuergeldern jetzt auch nicht unbedingt solche Parteien finanzieren indirekt. Dann warum heute diese Showentscheidung? Dann sollen die jetzt auch Gas geben.
Ich glaube, das ist nicht nur eine Showentscheidung. Der Bundesrat hat ja auch diesen Verbotsantrag gestellt. Das heißt, die Länder, die ja viel mehr betroffen sind, weil die NPD zum Teil auch mehr in der Vergangenheit, aber zum Teil ja auch in Landtagen sitzt und so weiter. Die Länder sind mehr betroffen, die spüren das mehr und die wollen das vielleicht auch wirklich mehr, als das flächendeckend in der bundespolitischen Ebene der Fall ist. Und es ist eben tatsächlich auch so, dass das heikel ist. Also das ist wirklich die Chancengleichheit der Parteien ist ein sehr hohes Gut. Und bisher heißt es eben, solange eine Partei nicht verboten ist, ist sie nicht verboten und ist gleichgestellt mit allen anderen Parteien. Und daran zu rütteln, das muss man sich gut überlegen. Das wollen wohl alle, aber Schnellschüsse wollen nicht alle. Und die Frage ist eben, ob das jetzt nicht ein Schnellschuss ist.
Gudula Geuter im D-Radio Wissen Hauptstadtstudio. Dort wurde die Änderung des Parteienfinanzierungsgesetzes beschlossen. Verfassungsfeindliche Parteien sollen in Zukunft keine Staatsgelder mehr bekommen. Zumindest ist es jetzt erstmal durch den Bundesrat.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wollt ihr ein wenig hinter die D-Radio Wissen Kulissen hören? Pascal Fischer und ich, wir freuen uns jeden Abend immer auf diese Press Conference aus dem White House, wenn Sean Spicer, der Press Secretary, wie es ja heißt, von Donald Trump, plötzlich vor die Presse tritt, die da ist, die da sein darf, ne? Und dann fängt er an zu reden. Ne?
Due to the economic optimism that I spoke
yes,
about,
yes,
businesses
yes.
are continuing to grow.
Und es ist die ganze Zeit, ja, alles, oh, guck mal hier, creating jobs.
Jumpstart job creation, sagt er sogar.
Und jeden Abend steht er da. Und sie denken, sie müssten das immer und immer wieder übertragen. Jeden Abend dabei ist es, jeden Abend die gleiche Leier. Es ist alles super unter Trump. Und
keine große Party.
Kann nicht besser
ne?
werden. Nee. Aber das ist jetzt nicht unser Thema hier in D-Radio Wissen. Es geht um Airbnb. Airbnb hat sich neues Geld besorgt, frischen Cash. 1 Milliarde Dollar von den Investoren. Man erwartet dieses Jahr einen ordentlichen Gewinn. So wie diejenigen, die Airbnb nutzen, nicht durch Vermietung, sondern indem sie eine fremde Bude zu einem Club umfunktionieren. Es passiert im Londoner Stadtteil Canonbury. Was ist da passiert, Pascal?
Ja, eigentlich war das eine recht kleine Bude, nämlich eine Einzimmerwohnung. Das hat aber diese Partymeute nicht abgeschreckt. 200 Leute sind da eingefallen mit fettem DJ. Equipment, Mikro, riesige Lautsprecher und so weiter. Sogar ein Türsteher hat Tickets kontrolliert. Das berichtet jetzt die Islington Gazette.
Ja, sowas muss doch auffallen.
Ja, das ist auch aufgefallen. Auf der Straße gab es ein paar Handgreiflichkeiten. Ein Nachbar, der unter dem Pop-up-Club wohnt, der hat dann geschimpft. Ich konnte die Musik lauter hören, als wenn ich sie in meinem eigenen Wohnzimmer voll aufdrehen würde. Und ein anderer hat sich sogar noch gewundert, die müssen da oben übereinander gestanden haben. Es war wie bei Alice im Wunderland, als sie rauskam. Die Nachbarn haben dann irgendwann um Mitternacht die Polizei und den Eigentümer angerufen. Der Eigentümer, der war aber in Vietnam. Und die Polizei ist erst um 3 Uhr aufgetaucht. War angeblich eher unzackig, berichten die Leute da. Erst um 4:30 waren die Gäste weg und die Musik erst um 6 Uhr morgens aus.
Wer die englischen Gebäude kennt, die Häuser dort, der weiß, 200 Leute in einem One-Bedroom-Apartment, das ist wirklich heikel. Da kann mal was zusammenstürzen. Ich bin mal an einem Haus vorbeigelaufen, da ist 5 Minuten vorher das Dach komplett eingestürzt. War halt zu schwer fürs Haus. Boah. Deswegen ist alles ineinander gefallen. Da ist anscheinend nichts passiert, außer dass es laut war. Echt laut in London. Airbnb-Bude zum Club gemacht. Euch ein schönes Wochenende.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In Brüssel war gestern und heute EU-Treffen. Eigentlich stand da bei den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten minus UK eine Menge auf der To-Do-Liste, aber dann gab es gestern vor allem Zoff. Die polnische Regierung wollte nämlich nicht, dass der Pole Donald Tusk als EU-Ratspräsident wiedergewählt wird. Ist er aber. Die Polen waren sauer, haben angekündigt, alle weiteren Entscheidungen beim Gipfel zu blockieren und sind irgendwie beleidigt abgedüst. Nee, abgedüst sind sie nicht, sie sind doch geblieben. Thomas Otto ist für uns in Brüssel. Thomas, du meintest gestern, ja, mal sehen, ob die Polen an Tag 2 weiter so trotzen. Und, war es so, haben sie irgendwas blockiert?
Nein, nach allem, was man nach dem Treffen von den Staats- und Regierungschefs gehört hat, waren das recht konstruktive Gespräche. Man sei sich in vielen Punkten einig gewesen. Man muss dazu aber auch sagen, heute hätte es gar keine Beschlüsse geben können, die Polen hätte in irgendeiner Weise blockieren können. Heute ging es eben vor allem darum, sich im Kreis der 27, also ohne die Briten, mal einig zu werden. Was sind denn die Eckpunkte für diese Erklärung, die wir dann am 25. März, wenn wir in Rom 60 Jahre römische Verträge feiern, diese Erklärung, die wir da veröffentlichen wollen zur Zukunft der EU, was schreiben wir da rein? Darum ging es heute vor allem.
Dann gehen wir mal genau darauf ein. Wie uneinig ist sich die EU denn insgesamt gerade?
Naja, das kommt immer darauf an, welchen Aspekt man sich betrachtet. Also gestern zum Beispiel bei der Bestätigung von Donald Tusk im Amt. 27 waren dafür, nur Polen war dagegen. Also das ist schon eine relativ große Einigkeit. Auch heute war man sich ziemlich einig, dass man gemeinsam an einem Modell für eine zukünftige EU arbeiten will und eigentlich auch muss. Ich habe den Eindruck, auch diese Idee mit den verschiedenen Geschwindigkeiten wird von vielen befürwortet, wobei gerade Polen das ja ablehnt. Da ist die Idee eben, dass man sagt, die Staaten, die mehr tun wollen, mehr gemeinsam tun wollen, sollen das tun. Niemand wird ausgeschlossen, aber kein Staat soll die anderen bremsen. Und das sehen wir ja heute auch schon, wenn man genau hinguckt, hat man dieses Beispiel ja schon in vielen Bereichen. 19 Staaten, die den Euro haben, 10 davon, die die Finanztransaktionssteuer haben wollen. Deshalb kommt sie seit Jahren eben nicht voran, weil man sich da nicht einig ist. 26 Staaten im Schengen-Raum, wobei da auch Nicht-EU-Staaten dazugehören und andere EU-Staaten wieder nicht mitmachen. Also das ist gar keine so neue Erfindung, dieses Modell. Wenn wir uns mal die ganz aktuelle Politik anschauen, da gibt es durchaus auch eine neue Einigkeit, zum Beispiel im Bereich gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, wo die Briten ja über Jahrzehnte lang gebremst hatten und wo jetzt auch sozusagen dieses Problem so ein bisschen aus dem Weg geräumt wurde. Im Grunde genommen viele Bereiche, wenn man genau hinguckt, wo man sich eigentlich einig ist, das große Problem, der Elefant sozusagen, der im Raum steht, das ist immer noch die Asyl- und Migrationspolitik, das trennt im Moment wohl am meisten.
Ja, und auch Polen ist da natürlich weit vorne mit dabei. Wie anti gegenüber Europa ist denn die polnische Regierung tatsächlich? Weil momentan hat man echt das Gefühl, ja, die wollen nicht so wirklich mitspielen.
Also die polnische Regierung lehnt die EU nicht grundsätzlich ab. Sie wollen nicht raus aus der EU. Das hängt auch damit zusammen, dass Polen natürlich allein schon finanziell sehr von seiner Mitgliedschaft in der EU profitiert. Sie sehen sich eben von Brüssel und vor allem von der ihrer Ansicht nach deutschen Übermacht gegängelt. Das hängt auch zusammen mit diesem Rechtsstaatlichkeitsverfahren, was da gerade läuft. Also der Vorwurf, der Umbau des Verfassungsgerichts verstößt eben gegen die Prinzipien eines modernen, normalen Rechtsstaates. Das ist eine ziemlich harte Kritik an der polnischen Regierung und deswegen eben auch diese Entgegnung aus Brüssel wird uns diktiert, wird unsere Richtung bestimmt in der EU und die Vorsitzende dieses Clubs und die Schatzmeisterin und noch Zeugwart in einer Person, so formuliere ich es jetzt mal, das ist sozusagen Angela Merkel, die bestimmt über unser polnisches Schicksal und unsere Stimme wird nicht gehört. Das ist dieser Vorwurf aus Polen.
So, jetzt haben wir März. Es hieß immer, im März wird die UK den Artikel 50 triggern, wie es ja immer dort so schön heißt. Das sind jetzt nur noch ein paar Tage. Wie geht man momentan mit dem Thema Brexit um?
Die Briten müssen diesen Austrittswunsch nach diesem Artikel 50 erst offiziell mitteilen. Erst dann kann verhandelt werden und das ist auch immer noch der Grundsatz. Wann das genau im März passiert, das weiß man noch nicht. Da muss man jetzt einfach drauf warten. Und dann ist geplant, im April ein Gipfeltreffen einzuberufen, sich zu beraten und anschließend mit den Verhandlungen zu beginnen.
Unterm Strich, jetzt dieses Treffen der EU, wir nennen es mal nicht Gipfel, welche Entscheidungen hat es generell gebracht?
Naja, also gestern, das war ja schon offiziell ein Gipfel mit allen 28 Staaten, da hat man zumindest zwei Entscheidungen treffen können. Einerseits die Wahl des Ratspräsidenten und dann, was noch ganz wichtig ist, man hat sich eben auf diese europäische Staatsanwaltschaft geeinigt. Das ist ein Projekt, was auch schon seit Ewigkeiten nicht voranging. Da geht es darum, eine Staatsanwaltschaft einzurichten, die sich darum kümmern soll, Fälle zu verfolgen, wo EU-Geld falsch eingesetzt wird, beziehungsweise eben mutwillig falsch eingesetzt wird, wo EU-Geld missbraucht wird. Da gibt es 17 EU-Staaten, die da vorangehen wollen. Die anderen wollen nicht mit vorangehen. Und jetzt hat man sich eben geeinigt zu sagen, gut, dann macht ihr 17 das doch erstmal. Und die anderen nehmen erstmal nicht daran teil. Das ist also noch eine recht wichtige Einigung von gestern. Ansonsten ist bei den ganzen anderen Themen, also wirtschaftliche Lage in den EU-Staaten oder auf dem Westbalkan, da ist vor allem diskutiert worden. Und da ging es nicht darum, eine Entscheidung zu fällen, sondern vor allem ein Signal auszusenden, zum Beispiel eben in Richtung der Balkanstaaten zu sagen, ihr habt langfristig gesehen weiterhin eine EU-Perspektive. Wir rücken nicht für euch ab, sondern von euch ab, sondern wir stehen an eurer Seite.
Thomas Otto in Brüssel nach dem EU-Treffen ohne die Briten. Dankeschön. Und das war die Redaktionskonferenz für diese Woche mit Pascal Fischer, der dabei war. Dankeschön dafür.
Abend, Leute.
Und auch von mir schönes Wochenende. Ralf Günther, mein Name. Bye, bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.